Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Homburgs Hintergrund. Lehnen Sie sich gemütlich zurück, denn heute zeige ich Ihnen etwas sehr Spannendes. Es geht nämlich nicht eigentlich um Viren, sondern eher um Stimmung und die politische Großwetterlage in Deutschland im Jahre 2026. Diese Großwetterlage erkennt man in der Corona-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags wie unter einem Brennglas. Die Atmosphäre im Raum wird von Mal zu Mal hitziger, weil sich die Sache anders entwickelt als von der Mehrheit erwartet. Erinnern wir uns, in den ersten Sitzungen boten die Regierungskoalitionen ihre Spitzenkräfte auf oder zumindest das, was sie davon hielten. Die Auftritte von Büchs, Drosten oder Spahn gerieten aber zum Desaster, wie ihnen einige Sekunden Rückblick zeigen.
Ich zitiere wörtlich: Die mRNA-Impfstoffe sind ja so ein elegantes Verfahren. Die zerfallen, dann werden die abgebaut, dann sind die weg. Die kann man nach 2 Wochen überhaupt nicht mehr nachweisen. Meine Frage, RKI, PI, selbst der Hersteller haben nie so eine Behauptung aufgestellt. Warum haben Sie das getan?
Das war eine Einschätzung meinerseits. Vielen Dank.
Meine Frage an Sie, aufgrund welcher Daten änderten Sie innerhalb einer Woche Ihre Einschätzung zur Gefährlichkeit um 180 Grad?
Ja, Herr Homburg, jetzt haben Sie fast die gesamte Zeit der Befragung für eigene Behauptungen verwendet.
Das sind Zitate, das sind Ihre Behauptungen.
Keine Zeit mehr für die Beantwortung Ihrer komplexen Fragen.
Also ich möchte auf jeden Fall, dass Herr Drosten meine Frage beantwortet, warum er erst von einer milden Erkrankung ausging, eine Woche später von Szenen, die wir nur aus Kinofilmen kennen. Und das hat überhaupt nichts mit einem Monat Lockdown in Schweden zu tun.
Also Herr Homburg, wissen Sie, ich kriege das jetzt gar nicht mehr zusammen. Das ist so verwirrend, was Sie hier vortragen.
Das Zweite ist, was die Infektionsschutz angeht nach einer Impfung, war immer klar, war übrigens auch von der WHO definiert, dass das Ziel der Impfstoffforschung und Beschaffung ist, einen Impfstoff zu haben, der vor schweren Verläufen schützt. Es war nie Ziel, auch der WHO nicht, bei der Impfstoffentwicklung, dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt.
Jeder konnte in den ersten Sitzungen sehen, wie die medial gefeierten Experten, die sich mit devoten Journalisten umgaben, bei kritischen Fragen zu Staub zerfielen. In Wahrheit waren es eher von der Regierung ausgesuchte Hofnarren, die den politisch vorgegebenen Kurs bestätigen sollten. Auf der anderen Seite wurde meine Befragung des Sachverständigen Dr. Sterz, ex-Pfizer, in alle Weltsprachen übersetzt und als Video millionenfach geteilt. Allein 2 Posts auf der Plattform X zu Sterz' zentraler Aussage wurden über 120 Millionen Mal angesehen. Diesmal trat in der Anhörung ein ganz besonderer Zeuge auf, nämlich der frühere Oberregierungsrat Stefan Kohn. Er war im Bundesinnenministerium für Krisensituationen zuständig und hat als einziger mir bekannter Bundesbeamter den Mut gehabt, die Lockdown-Politik intern zu kritisieren. Als ein von ihm gefertigter Vermerk in die Öffentlichkeit gelangte, wurde Kohn entlassen. Ich befragte ihn hierzu und zu den Gründen für seine Kritik.
Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion fragt Herr Professor Homburg.
Ich habe eine Frage an Herrn Kohn. Herr Kohn, Sie waren 20 Jahre lang im Bundesinnenministerium tätig, zuletzt als Oberregierungsrat für Krisenbewältigung. Sie haben in dieser Eigenschaft ein internes Papier geschrieben, mit der These, dass diese Maßnahmen, Schulschließungen, Lockdowns aus Ihrer Sicht überzogen waren. Daraufhin wurden Sie suspendiert und unter Verlust Ihrer Pensionsansprüche entlassen als Beamte auf Lebenszeit. Ist das so richtig zusammengefasst?
Ja.
Warum waren Sie der Meinung, dass die Maßnahmen überzogen seien?
Wenn Sie versuchen herauszubekommen, ob Maßnahmen angemessen sind oder nicht, dann müssen Sie eigentlich ein Schema durchlaufen, was wir auch, was alle öffentlichen, öffentlich zugänglichen Quellen so anbetrifft, nicht erlebt haben. Also eine echte Gefahrenanalyse und Bewertung hat nicht stattgefunden. Die Kennziffern, die vom RKI herausgegeben wurden, eine Stufung auf hoch, mittel oder mäßig an Gefährlichkeit, hatte keine systematische Grundlage. Es gab keine Indikatoren dafür. Das hätte man bilden müssen. Das ist, glaube ich, eine Allgemeinweisheit, die einfach noch nicht genug einen Eingang gefunden hat.
Okay, also ich folge Ihnen soweit. Also Sie sagen, es gab keine Fakten, die eine Notlage, Notsituation indizierten. Kann man das so sagen?
In der Tat kann ich sagen, die Daten und Fakten, die damals vorlagen und auch heute vorliegen, zeigen nicht eine außergewöhnlich gefährliche Pandemie an. Die hätte sich ausgedrückt in einem Schaden. Denn die Gefährlichkeit einer Pandemie bemisst sich nach den Auswirkungen, nach dem Schaden, der dabei entstehen kann. Und ein bevölkerungsrelevanter Schaden kann erst dann erhoben werden, wenn der Schaden eingetreten ist. Das kann man nicht vorher sagen. Und in dieser Pandemie sind Maßnahmen getroffen worden, bevor ein Schaden vorgelegen hat, also bevor massenhaft Tote irgendwo waren. Es gibt zwei oder drei ganz harte Kriterien. Aber
ist Tote und Kranke, oder?
Bitte?
Tote und Kranke.
Richtig, genau, das ist natürlich. Und wenn Sie eine Case Fatality Rate, also wenn Sie die offizielle Einschätzung eines Virus als im Rahmen der normalen Virusinfektion, die jedes Jahr kursieren, oder da muss man sich nicht streiten, ob das ein Tickchen mehr ist oder weniger, wenn es im Bereich des Normalen liegt, da muss man sich überlegen, mit welcher Art von Maßnahmen man reagieren will. Wenn es einen schweren Schaden gibt, wenn die doppelte Bevölkerung stirbt in einem Jahr als im Vergleich zu Normalfällen, dann würde man harte Maßnahmen vielleicht erwägen. Wenn aber so gut wie niemand, das ganze Jahr 2020 hat man bis in den Herbst in ein Jahr normales Sterbegeschehen gehabt, würde man die seichtesten und leichtesten, einfachsten Maßnahmen ergreifen.
Okay, habe ich verstanden. Ja. Wir hatten ja damals auch, was viele nicht mehr wissen, 400.000 Kurzarbeiter aus Arztpraxen und Kliniken, die leergelaufen waren, während die Politik von Übersterblichkeit redete. Aber ich habe noch eine andere Frage an Sie. Im Bundesinnenministerium wurde ja damals eine externe Gruppe aus einem Germanistik-Doktoranden, einem Soziologen und so weiter beauftragt, ein sogenanntes Schockpapier zu schreiben, das die Bevölkerung ängstigt, also ihr eine Notlage suggeriert. Wussten Sie davon?
Davon habe ich erfahren. Und eigentlich müsste für jeden unbefangen an die Sachen hinangehenden Menschen klar sein, dass wenn eine Krise oder ein Krieg ausbricht, irgendeine ganz schwierige, problematische Angelegenheit mit großem Schaden, dann würde eine Regierung üblicherweise versuchen zu beschwichtigen oder runterzufahren, zu beruhigen. Es würde im Fernsehen vielleicht irgendwie seichte Unterhaltung irgendwie kommen und nicht Panik machen.
Okay, dann stelle ich Ihnen noch die letzte Frage, weil unsere Zeit abläuft. Ja? Sie sagen, bei einer echten Krise würde die Regierung beruhigen. Hier hat die Regierung Schockpapier schreiben lassen. Kann man daraus folgen, dass die Regierung wusste, dass kein Notstand bestand?
Also für mich ist wichtiger, für die Zukunft darauf zu achten, dass man einfach vermeiden muss, Panik auszurufen oder zu verbreiten. Und dass man auf jeden Fall, auch wenn eine Lage so ist, dass man nicht versteht, wie gefährlich etwas ist, dass man nicht einfach drauf los etwas machen kann. Das ist ja ein Affekthandeln. Wir kennen Affekte aus dem Alltagsleben. Wenn man irgendwie ausrastet oder so, machen wir gute Erfahrungen mit Affekthandeln? Ist das ein angemessener Umgang mit schweren staatlichen Krisen?
Vielen Dank. Um zu verstehen, warum Herr Kohn meiner letzten Frage auswich, müssen Sie Folgendes wissen. Im Raum saßen nicht weniger als 4 Vertreter der Bundesregierung, obwohl es sich um ein parlamentarisches Verfahren handelt. Außerdem waren bewaffnete Kräfte mit Schutzwesten anwesend, was bisher nur in ganz extremen Fällen vorkam, etwa bei Drosten. Vor allem aber hatte das Bundesinnenministerium Herrn Kohn vorher unaufgefordert eine Aussagegenehmigung zugeschickt, aus der sich ergab, dass er zu den Vorfällen im Grunde überhaupt nichts aussagen durfte. Diese Maßnahmen zielten auf Einschüchterung und wir waren im Vorfeld auf alles Mögliche gefasst, von Unterbrechungen über abgedrehte Mikrofone bis hin zu Festnahmen. Im Grunde war Kohns ausweichende Antwort aber auch nicht schlimm. Für jeden, der 2 und 2 zusammenzählen kann, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass das Schockpapier des BMI künstlich Angst machen sollte. Handfeste Beweise für einen medizinischen Notstand gab es ja nicht. Und die Kliniken leerten sich damals bereits. Die CSU-Abgeordnete Wittmann, die sich in puncto Ahnungslosigkeit und Destruktivität von niemandem in der Kommission übertreffen lässt, kommentierte die abgewogenen Ausführungen Stefan Kohns stets wie stets mit eigener Wertung statt mit Fakten.
Frau Wittmann.
Bitte um Entschuldigung, ich habe da nur den Kommentar, dass das an Absurdität gar nicht mehr zu übertreffen ist, aber jetzt kommen wir wieder zur Sache.
Dies wiederum stieß auf Widerstand der Abgeordneten Dr. Baum, die den Kommentar ungehörig fand und sich beim Sachverständigen ausdrücklich bedankte für seine Ausführung.
Also Frau Wittmann, Ihre abwertenden persönlichen Äußerungen halte ich für eine Frechheit und die hätten eigentlich abgemahnt werden müssen. Jetzt, Herrn Kohn, also ich möchte mich ganz herzlich für Ihren Mut bedanken, dass Sie dieses Papier geschrieben haben und auch weitergegeben haben. Ich bin der Meinung, das war Ihre Pflicht in Ihrer Funktion als Oberregierungsrat in diesem Referat schutzkritischer Infrastruktur mit 20-jähriger Erfahrung. Also niemand hat wahrscheinlich diese Expertise, die Sie hatten. Und im Nachhinein wissen wir alle, dass Sie recht hatten. Und wenn ich mir vorstelle, welches Leid und welcher Schaden hätte vermieden werden können, wenn man Ihnen damals Gehör geschenkt hätte. Also von mir hätten Sie einen Orden bekommen. Das möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Und ich möchte deshalb die Frage anschließen, gab es denn noch weitere Mitarbeiter, die das so gesehen haben wie Sie und sich aber nicht geäußert haben?
Es gab schon Leute in diesem Ministerium, in dem ich war, und auch in anderen Ministerien, die über diese Dinge objektiv und versucht haben, neutral nachzudenken und daran geforscht haben. Aber ich kenne jetzt keinen, der damit irgendwie nach außen getreten wäre.
Dr. Baums entscheidender Punkt lautete, Kohn hat Recht behalten mit seinen Bedenken gegen Maßnahmen, die nirgends in den Pandemieplänen standen und die mehr schadeten als nutzten. Selbst ein ausgesprochener Hardliner wie Lauterbach gibt heute öffentlich zu, dass Schulschließungen und alle Maßnahmen im Freien, etwa Maskenzwang im Freien, Ausgangssperren und Demoverbote, unverhältnismäßig gewesen sind. Der CDU-Abgeordnete Axel Müller aus Ravensburg fragte zunächst, ob der Sachverständige überhaupt zuständig für die Lagebeurteilung war. Die schon zuvor allseits bekannte Antwort lautete, ja, natürlich.
Unionsfraktion und der Kollege Axel Müller bekommt das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Kohn, ich hätte in der Tat auch ein paar Fragen an Sie. Und zwar Frage 1, welche Abteilung im Bundesinnenministerium gehörten Sie eigentlich an? Damit verbindet sich Frage 2, war die für Einschätzung der Art, wie Sie sie abgegeben haben, zuständig?
Ich gehörte der Abteilung Krisenmanagement, Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement an. Und in dem Geschäftsverteilungsplan ist die Zuständigkeit für Krisenmanagement und insbesondere im Fall einer Pandemie festgelegt, dass dieses Referat zum Krisenstab gehört, in einer Pandemie zu bildenden Krisenstab aus BMI und BMG. Und darüber hinaus gab es die Aufgabe dieses Referates, die Informationen, die zur Bewertung der Lage der Schwere der Gefahr nötig sind, zusammenzutragen und zuzuliefern. Genau das habe ich getan.
Anschließend wechselte Müller ins Persönliche und fragte, warum Gerichte gegen Kohn die höchste Disziplinarstrafe verhängt hatten, nämlich die Entlassung als Beamter auf Lebenszeit unter Verlust seiner Pension. Kohn begründete das Urteil damit, dass die Richter selbst Angst hatten. Und zwar nicht vor Erkältungen, sondern insbesondere vor dienstrechtlichen Konsequenzen. Wir erinnern uns, dass der Weimarer Amtsrichter Detmar, der Schulkinder vor dem Maskenzwang bewahren wollte, strafrechtlich verurteilt und ebenfalls entlassen wurde.
Das ist doch eine Frage. Ich frage den Sachverständigen und Sie haben mir überhaupt nicht reinzureden, wenn ich frage.
Ich möchte das Antwort. Gerne beantworten. Ich beantworte das ja gerne. Also ist es nur so, dass das, was ich eben sagte, damit will ich zeigen, dass eben auch Richter so sind. Die haben Angst gehabt. Natürlich, es ist ihnen ja Angst gemacht
worden. Ich war Richter,
heute
Angst hatte ich nie.
Haben alle möglichen Leute Angst. Und zwar nicht nur vor dieser Krankheit, sondern auch vor den institutionellen Konsequenzen, wenn sie da nicht
entsprechende.
Okay. Mir ist am Ende vorgeworfen worden, ich bin deshalb dann entlassen worden, weil ich einen arglistigen Charakter haben sollte und möglicherweise im Wiederholungs-
Was haben Sie einen? Was für
einen arglistigen Charakter hätte hinterhältig, ohne dass mein Charakter irgendwie überprüft wurde. Und zum Zweiten wurde mir abgesprochen, dass es eine Gefahr- und Verzugssituation gegeben hat, auf die ich mich berufen habe, als ich meine Informationen weitergegeben habe. Aber ob diese Gefahr- und Verzug wirklich vorlag oder nicht, ist nicht gerichtlich geprüft worden, auch nicht politisch und sonst von niemandem, auch von BND nicht. Die Gefahr, die ich gesehen habe, war ja, dass durch die Maßnahmen ein Riesenschaden passiert. Denn hier der neben mir sitzende General Hoffmann hat ja zu Recht gesagt, es gab katastrophale Auswirkungen in der Corona-Krise. Natürlich gab es die.
Hatten Sie
nicht
den
durch
Eindruck,
ein Virus, sondern durch die Maßnahmen.
Hatten Sie den Eindruck, dass da etwas vertuscht werden sollte?
Dazu will ich mich nicht äußern.
Gut.
Die Frage zur Vertuschung ließ Kohn aus Gründen des Selbstschutzes unbeantwortet. Die Antwort lag ohnehin auf der Hand. Und am Ende dieser Sendung zeige ich Ihnen ein kleines Special zum Thema Vertuschung. Um die nächste Szene zu verstehen, müssen Sie wissen, dass der Sachverständige Stefan Kohn als Kind Opfer eines schweren sexuellen Missbrauchs geworden war. Dieser ging als sogenannter Ahrensburger Missbrauchsskandal in die Annalen der evangelischen Kirche ein. Ich erwähne diese schlimme Geschichte nur, weil der Abgeordnete Axel Müller sie für einen perfiden persönlichen Angriff auf den Sachverständigen nutzte.
Hatten Sie den Eindruck, dass da etwas vertuscht werden sollte?
Dazu will ich mich nicht äußern.
Gut. Sie hatten ein schweres Schicksal. Das ist mir wohl bewusst. Ihnen ist großes Unrecht angetan worden in Ihrer Kindheit und Ihrer Jugend. Weil etwas vertuscht wurde. Was ist das denn hier?
Es gibt einen Antrag zur Geschäftsordnung von Herrn Ziegler.
Gut.
Wir haben ein Thema dieser Sitzung. Ja. Und ich würde darum bitten, dass der Herr Kohn nicht für sein persönliches Leben hier in irgendeiner Form in Anspruch genommen wird. Das ist eine Sie reden über sein persönliches Schicksal. Was soll denn das bitte in diesem Zusammenhang?
Ich würde
darum bitten, dass das unterbleibt.
So, jetzt beruhigen wir uns alle eine Runde. Und ich interpretiere Ihre Wortmeldung so, Herr Ziegler, dass Sie bitten, zum Sachstand der Anhörung zurückzukommen. Jetzt gebe ich diesen Hinweis an den Kollegen Müller und die letzten 33 Sekunden für eine neue Frage.
Wenn man einmal erfahren hat, dass etwas vertuscht wurde, löst das etwas in einem aus? Hat das bei Ihnen etwas ausgelöst? Und wenn ja, in welcher Form im Zusammenhang mit dieser Krise?
Er macht einfach weiter. Moralisch ist das unterirdisch, nicht wahr? Bisher hatten die Regierungsfraktionen drei Narrative, nämlich: Wir sind gut durch die Pandemie gekommen, Schweden ist nicht vergleichbar und die Impfstoffe sind wirksam und sicher. Müller ergänzte nun ein viertes Narrativ, nämlich: Nur wer als Missbrauchsopfer einen Dachschaden erlitten hat, kann den Erfolg unserer Lockdown-Politik bezweifeln. Mit seiner Frage nach Vertuschung zielte Müller auf das Schockpapier des Bundesinnenministeriums ab, das im ersten Lockdown für Aufsehen sorgte. Innenminister Seehofer suspendierte den Fachbeamten Kohn und beauftragte stattdessen eine kleine Gruppe medizinischer Laien, darunter einen Germanisten, einen Soziologen und pikanterweise auch ein Mitglied der Enquetekommission. Sie sollten die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Im Schockpapier hieß es etwa, Kinder würden ihre Eltern töten, wenn sie sich nicht ordentlich die Hände waschen würden. Und müssten dann zusehen, wie die Eltern daheim qualvoll ersticken, daheim, weil alle Kliniken überfüllt sind. In Wahrheit erlebten die Krankenhäuser eine historische Unterbelegung und mussten mit Milliarden Steuergeldern vor der Insolvenz gerettet werden, weil Patienten fehlten. Über 400.000 Mitarbeiter von Ärzten und Kliniken gingen damals in Kurzarbeit. Wer derartige Fakten nennt, gilt bei den Regierungsfraktionen und der Scheinopposition aus Grünen und Linken als Verschwörungstheoretiker. Nachdem die Union mit Müllers Diffamierung eine starke Vorlage geliefert hatte, wollte der kleinere Koalitionspartner SPD nicht nachstehen und setzte in Gestalt des Dortmunder Abgeordneten Jens Peik noch eins drauf.
Sagen. Ich glaube, das Problem, das wir in dieser Enquete haben, ist, dass Sie nicht bereit sind, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kenntnis zu nehmen, auf denen hier alle anderen arbeiten. Nein, Sie sollten sich schämen, und das sage ich hier sehr deutlich. Und ich habe das gerade auch so deutlich gesagt, weil hier mit Verschwörungstheorien gearbeitet wird und die Bundeswehr angegriffen wurde. Die Bundeswehr, für die wir hier, für die Soldatinnen und Soldaten Verantwortung in diesem Parlament tragen. Und da verwehre ich mich sehr deutlich, und deswegen habe ich auch diese Wortwahl gewählt. Und ansonsten brauchen Sie mir nicht erklären, wie die Demokratie funktioniert. Aber nur weil man demokratisch gewählt ist, ist man noch lange kein Demokrat.
Ich lasse dieses Zitat unkommentiert stehen. Ebenso die Antwort des Abgeordneten Kai-Uwe Ziegler aus Bitterfeld.
Wir hatten uns ja geeinigt, dass wir wer ist demokratisch, wer ist nicht demokratisch, dass wir uns da vielleicht noch mal drüber unterhalten sollten. Am Ende sitzen hier 4 direkt gewählte Abgeordnete. Und eins kann ich Ihnen sagen. Der Grund, warum die Leute da unten uns im Moment mit 26-27% in Umfragen bedenken, ist Ihr Verhalten, was Sie hier haben. Absolut. Das ist Ihr Verhalten, absolut. Das ist nicht unseres. Ja. Und wenn Sie in Sachsen-Anhalt rausfliegen, dann ist das auch ein Grund. Und wenn Sie mal wissen, wie Demokratie funktioniert, kommen Sie mal zu uns in den Stadtrat. Da gibt es noch 2 Leute von der SPD. Und die würden wir niemals so behandeln, wie Sie uns hier behandeln. Vielen Dank.
Entgegen Peiks Behauptung war die Bundeswehr während der gesamten Sitzung nie angegriffen worden. Kritik richtete sich nicht gegen die anwesenden hohen Offiziere und deren Soldaten, sondern gegen die Militarisierung des Gesundheitswesens durch die Politik. Hierzu stellte die Juristin Dr. Pfeil wichtige Fragen, indem sie an die Weimarer Zeit und das Dritte Reich erinnerte.
Meine Frage geht jetzt an den Herrn General Dr. Hoffmann. Einführung als Lehrer aus den schlimmen Erfahrungen der Weimarer und vor allem der NS-Zeit sieht ja das Grundgesetz eine prinzipielle Trennung zwischen militärischen und zivilen Aufgaben der Exekutive im Inland vor. Jetzt war es gerade die Corona-Zeit, die Zeit intensivster Grundrechtseingriffe, die mit dem bisher längsten und größten Einsatz der Bundeswehr in zivilen Bereichen verbunden war. Dies unter Berufung auf die Regelung der Amtshilfe, die ihrem Ausnahmecharakter entsprechend zeitlich begrenzt und nur dann greifen sollte, wenn die zivilen Behörden ihre Aufgaben nicht oder nicht ausreichend selbst wahrnehmen können. Also eine Form der Militarisierung von Gesundheitspolitik, wie sie beispielsweise in der Doktrin der WHO anklingt, ist vom Grundgesetz nicht vorgesehen. Viele Aufgabenbereiche der Bundeswehr befanden sich aber gefährlich nahe an grundrechtssensiblen Bereichen, zum Beispiel Impfungen in Pflegeheimen, Testung, Zugangsbeschränkungen. Frage 1. Wie stellen wir im Falle künftig ausgerufener Notlagen sicher, dass die Bundeswehr in der Praxis die empfindliche Grenze zwischen technischer Unterstützung und hoheitlichem Zwang, zum Beispiel bei Impfungen, nicht überschreitet? Frage 2. Gab es tatsächlich keine fachlich kompetente Alternative zu Herrn General Holterm als Leiter des BMG-Corona-Krisenstabs oder waren auch andere Gründe für seine Berufung maßgeblich, zum Beispiel die Erkenntnisse des BND zum Laborursprung des Virus?
Weil die Antwort nichtssagend und ausweichend war, zeige ich gleich als nächstes die Anschlussfrage des Sachverständigen Tom Lausen.
Und in dem Zusammenhang ist ja auch die Bundeswehr heute hier, vertreten durch Herrn General Dr. Hoffmann unter anderem. Und uns interessiert ja alles die Rolle der Bundeswehr und das Militär in der ganzen Welt. Und in diesem Zusammenhang in Deutschland wurde nämlich bereits, und das war ja eben schon kurz angesprochen, am 19. Januar 2020 der Bundeswehrgeneral Dr. Hans-Ulrich Holterm in eine zentrale Steuerungsfunktion im Gesundheitsministerium als Leiter des Krisenstabes und als Fachvorgesetzter des RKI akquiriert. Zu einem Zeitpunkt, als es noch keine erkennbare epidemische Lage in Deutschland und ganz Europa gab, noch nicht einmal ein PCR-Corona-Fall in ganz Europa, und das nicht auf dem normalen Dienstweg von Herrn Spahn, sondern per SMS von Herrn Spahn. Und das war am Sonntag um 22.15 Uhr, wie Herr Holtherm selber in einem Metis-Interview berichtet. Meine Frage an Sie, Herr General Dr. Hoffmann, war diese historische Entscheidung, General Holtherm schon lange vor einer Krise einzubinden, aus Ihrer Sicht tatsächlich medizinisch begründet, oder war sie von Beginn an Teil eines übergeordneten militärisch geprägten Steuerungsmodells, das auf zentrale Lageführung, Durchgriff und Kontrolle ausgerichtet ist?
Also von Durchgriff und Kontrolle kann definitiv überhaupt keine Rede sein. Und ich kann nur eins sagen, der Kamerad Generalstabsarzt Dr. Holtherm ist mir nun über Jahrzehnte bekannt, und ich kann Ihnen nur sagen, er verfügt über eine herausragende fachliche Qualifikation, die ich glaube, hier keiner in Frage stellen kann. Er hat eine hervorragende Ausbildung durchlaufen, ist ein Spezialist im Bereich entsprechender Erkrankungen und ist sicherlich jemanden, der,
das
und
ich glaube, das war keine Kritik an Herrn Holtherm. Entschuldigen Sie,
ich sage ja nur, dass er, wenn Sie
ist aber keine Kritik.
Also es geht um die Einschätzung, ob ich das für eine sinnvolle Entscheidung gehalten habe. Das kann man durchaus so sehen, weil eben er neben der fachlichen Erfahrung, die er mitgebracht hat, eben auch über einen großen organisatorischen Fall.
So früh, Herr Doktor.
Das weiß ich nicht.
Also
ich,
warum schon vor dem ersten PCR-Fall in ganz Europa?
Da würde ich
warum wird dieses Militär schon so früh eingebunden? Und vielleicht, ich stelle noch eine weitere Frage. Vor dem Hintergrund, dass eben auch weltweit, also auch in Spanien oder Italien und in vielen anderen Staaten, ähnlich früh militärische Strukturen eingebunden wurden, sehen Sie darin ein zufälliges, paralleles Vorgehen oder deutet das auf ein gemeinsames Verständnis hin, Pandemien in der Vergangenheit und zukünftig primär im Rahmen eines militärisch geprägten Steuerungsmodells zu bewältigen? Verlieren wir also gerade unsere Demokratie? Wie sehen Sie das?
Also erstmal verlieren wir überhaupt keine Demokratie. Zweitens sehe ich hier nicht, dass das Teil eines Steuerungswillens war, sondern die Identifikation von einer Personalmaßnahme, die in dieser Krise unterstützend tätig sein konnte.
Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren. Im Januar 2020 wird der NATO-General Hans-Ulrich Holtherm ins Gesundheitsministerium geholt, bevor es in ganz Europa auch nur einen einzigen positiven PCR-Test gibt, geschweige denn einen Corona-Kranken. Aus den RKI-Protokollen wissen wir, dass Holtherm als Fachvorgesetzter von Wieler alsbald die Regie übernahm und dem RKI detaillierte Weisungen erteilte. Wir wissen aus den Protokollen auch, dass das RKI überlegte, gegen sachfremde Weisungen zu klagen, dann aber einsah, dass es aussichtslos war. Am wichtigsten erscheint mir Laussens Feststellung, dass die Militarisierung des Gesundheitswesens keine deutsche Eigenart war, sondern, wie so vieles, im internationalen Gleichschritt erfolgte. Soldaten rückten in Pflegeheime ein, um die Insassen zu impfen, und in Bergamo halfen Militärlaster beim Abbau eines Rückstaus von Toten, der nur infolge eines behördlichen Bestattungsverbots entstanden war. Diese Entwicklung ist in höchstem Maße beunruhigend, zumal die WHO die Militarisierung des Gesundheitswesens weiter vorantreibt. Zum Abschluss das versprochene Special. Kennen Sie den Kanal Ben Unscripted, der über 700.000 Follower hat? Dort war ich vor ein paar Tagen zu Gast. Ben führt tiefgründige Gespräche ohne Vorabsprache und vor allem ohne Zeitlimit, in meinem Fall gut 2,5 Stunden. An einer Stelle, die ich hier ausschnittsweise zeige, weil sie so gut passt, erkläre ich meinem fassungslosen Gesprächspartner den Umgang der Enquete-Kommission mit Daten und Fakten.
Weil das Paul-Ehrlich-Institut zu Recht sagte, unsere normalen Überwachungsmethoden reichen nicht, wir brauchen was Besseres. So, und jetzt passen Sie auf. Das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut geben weder diese KV-Daten heraus, vollständig, noch diese SafeVac-Daten. Geben einfach nicht raus. Lassen Sie sich verklagen. Die Klagen laufen teilweise seit Jahren. Und jetzt hatte ich in der SafeVac, in der Enquete-Kommission gesagt, lasst uns doch beantragen, dass wir von den Bundesbehörden das bekommen. Der Gedanke war, der Bundestag ist ja das höchste Verfassungsorgan. Wenn der 2 0815 Bundesinstitutionen bittet, ihm was zu schicken, können ja nicht Nein sagen. Ne? Ja. Dann hat die Mehrheit entschieden, und zwar die große Mehrheit, sie will diese Daten nicht sehen.
Die große Mehrheit der Kommission oder des Bundestags?
Immer der Enquete-Kommission.
Ja, okay.
Ja. Und in der Enquete-Kommission sitzen eben Union, SPD, Grüne und Linke. Die wollen das Thema am liebsten begraben. Und die AfD, die sich damals nicht die Finger schmutzig gemacht hat, sozusagen, weil sie ja auch in keiner Landesregierung drin war, die würde das gerne alles aufklären.
Und dann stimmen die gewählten Politiker und die Regierung pro, wir lassen uns mal die Daten, die wir damals erhoben haben, zu Forschungszwecken, nicht zu Forschungszwecken rausgeben.
Ja.
Das ist ja eigentlich verrückt.
Ja, aber es geht noch extremer. Also wir hatten beantragt, dass wir Grafiken zeigen dürfen. Also Grafiken, wo man zum Beispiel sieht, wie viele Leute sind denn eigentlich in dieser sogenannten Pandemie verstorben. Und dann sieht man, 2020 sind nicht mehr verstorben als zu erwarten. Erst in den Impfjahren ging das hoch. Mehrheitsbeschluss, Grafiken dürfen hier nicht gezeigt werden. Es wird auch nicht diskutiert oder so. Wir haben nie inhaltlich diskutiert. Also es wird so ausgehen, dass nächstes Jahr irgendein Abschlussbericht kommt mit dem üblichen Waschi-Waschi. So, wir sind gut durch die Pandemie gekommen, aber so rein propagandamäßig, ohne das irgendwie zu belegen. Und dann kommt hinten ein Sondervotum, wo steht, wie es wirklich war.
Moment, aber ich hänge noch im Kopf bei diesen Grafiken.
Ja.
Und da sitzen, wie viele Leute sitzen in dieser Kommission?
Wenn also in der Kommission sitzen 28 und wer das mal gesehen hat, in der Mitte des Raums, ein sehr schöner Raum, ist der große Untersuchungsausschussraum im Grunde. In der Mitte hängt unter der Decke ein riesiger Medienwürfel, auf den kann man alles Mögliche projizieren. Dort erscheinen zum Beispiel auf 4 Flächen externe Sachverständige, die nicht nach Berlin fahren, sondern sich von außen zuschalten lassen. Und dort könnte man auch eine Grafik mal zeigen, ne? Weil die immer sagen, das sind ja so schrecklich viele Leute gestorben, deshalb mussten mit denen Lockdown machen. Könnte man mal eine Grafik zeigen? Das stimmt ja gar nicht. Ne? Aber es hat 8 Wochen gedauert. Am Anfang wurde gesagt, es ist juristisch nicht möglich, Grafiken zu zeigen.
Das ist ja einfach geisteskrank.
Ja, aber passen Sie auf, weshalb? Wegen Urheberrecht. Da habe ich dann gesagt, dass das RKI als Bundesinstitut den Bundestag irgendwie verklagt, weil er das Urheberrecht, das geht ja gar nicht, ist ja beides juristisch bunt, ne? Ist alles bunt. Also an den Haaren herbeigezogen und dann am Schluss wurde gesagt, okay, es geht juristisch, dann lassen wir uns abstimmen und Union, SPD, Grüne, Linke, alle gesagt, es dürfen keine Grafiken gezeigt werden.
Also ich kann das nicht glauben, ich glaube Ihnen aber, das ist doch verrückt. Das ist doch wirklich verrückt. Das war eine sehr prägende Zeit für die gesamte Politik, für das Land, für die Menschen.
Absolut.
So, dann gibt es ja einen Untersuchungsausschuss, der wurde vom Bundestag abgelehnt.
Ja.
Und die Enquete-Kommission, sagt man ja, ist ja quasi so, ja, die kleine Schwester, die aber gar nicht so viele Rechte hat. Und okay, das machen wir mal. Das ist so ein bisschen das Feigenblatt. Und selbst da kann ich keine Grafik zeigen. Ich kann ja in jeder Unterrichts-, in der 8. Klasse gibt es digitale Tafeln. In der Grundschule gibt es digitale Tafeln. Da kann ich eine Grafik zeigen. Oder wir hatten in der Schule einen Overhead-Projektor. So, aber dass man sagt, ich darf keine Grafiken zeigen und man sitzt da stundenlang mit erwachsenen Menschen zusammen. Das ist doch absolut Banane.
Ja. Also. Und mein einziger Beweis, den ich habe, ist, dass keine Grafiken gezeigt werden. Und jeder weiß, ich würde ja gerne welche zeigen. Ne? Aber der Beschluss, dass keine Grafiken gezeigt werden dürfen, der fiel wie alle Beschlüsse in einer nicht öffentlichen Sitzung. Da habe ich zwar ein Protokoll, in dem das zu Hause steht, aber das darf ich auch nicht rausgeben.
Zum Abschluss, meine Damen und Herren, ein Zitat von Stefan Kohn, das er in der Enquete-Kommission nach allen Anfeindungen den versammelten Mitläufern entgegenhielt. Zitat: Ich glaube, wenn man auch mal Unrecht erlebt hat oder auch schwere Schicksalsschläge und gegen Widerstand eine vernünftige Position vertreten musste, dann ist man ein bisschen robust und resilient gegen Anforderungen, sich stromlinienförmig irgendwo einzupassen, egal ob es richtig ist oder falsch. Zitat Ende. Dem kann man nur aus vollem Herzen zustimmen. Uns wäre geschichtlich so viel erspart geblieben, wenn alle diese Aussage beherzigt hätten, statt mitzumachen. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe wie stets als Ihr Stefan Homburg.